Ja, wir hatten die beiden letzten Male den Midrasch zum Buch Jona aus Pirkei de Rabbi Eliezer gelesen. Es gibt in der rabbinischen Tradition noch einen weiteren Midrasch zum Buch Jona. Und der setzt den Schwerpunkt gerade auf den Punkt, den der Midrasch von Pirkei de Rabbi Eliezer nicht gibt, nämlich die Umkehr der Stadt Ninive. Und da kommt auch einiges dazu, wie die Weisen diese Umkehr beurteilen. Und er setzt ein, eben in dem Moment, wo Jona wieder auf festem Boden gelandet ist und wo ja auch das dritte Kapitel damit beginnt, dass er zum zweiten Mal von Gott losgeschickt wird. Sofort offenbarte der Heilige, gepriesen sei er, sich ihm ein zweites Mal, wie es heißt, und es war das Wort des Ewigen an Jona ein zweites Mal. Steh auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Er sandte ihn aus, über sie zu prophezeien und die Leute Ninives zur Umkehr zu bringen. Sofort stellte sich Jona hin und ging mit vollem Herzen nach Ninive, wie es heißt, und Jona begann in die Stadt zu kommen, einen Tagesweg lang. Und die Bekanntmachung ging vom König aus, 3 Tage und 3 Nächte lang esst nicht und trinkt keinerlei Getränk. Bekleidet euch mit Sack und wälzt euch in der Asche und betet weinend vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Auf jedem Markt und auf jedem Platz, in jedem Haus und in jedem Tor in der Stadt Ninive. Und sie hoben ihre Säuglinge hoch und sagten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, mit großem Weinen, tu es um ihretwillen. Rabbi Shimon ben Chalafta sagte, eine betrügerische Umkehr vollzogen die Leute Ninives. Was taten sie? Sie stellten Kälber nach drinnen und ihre Mütter nach draußen, Fohlen nach drinnen und ihre Mütter nach draußen. Und diese brüllten von drinnen und jene von draußen. Und sie sagten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, wenn du dich nicht unser erbarmst, werden wir uns nicht ihrer erbarmen. Und sie riefen mit Stärke zu Gott. Rabbi Shimon ben Chalafta sagte, die Frechheit siegte über die Scham und all dies zum Guten der Welt. Sofort taten alle Einwohner der Stadt, wie es der König gesagt hatte, und sie beteten und so weiter und kehrten von ihrem bösen Weg um. Wie kehrten sie um? Sogar etwas, das jemand auf den Feldern gefunden hatte, gab er seinen Besitzern zurück. Und in jedem Haus, an dem es 10 geraubte Ziegel gab, zerstörten sie das Haus und gaben die Ziegel ihren Besitzern zurück. Wie kehrten sie von ihrem bösen Weg um? Dies lehrt, dass jeder Recht und Gerechtigkeit übte. Und Gott sah ihre Taten. Rabbi Yitzchak sagte, 4 Dinge zerreißen den Urteilsspruch über den Menschen. Almosen, Schreien, Änderung des Namens und Änderung des Handelns. Schreien, wie geschrieben steht, und sie schrien zum Ewigen in ihrer Bedrängnis und aus ihren Nöten führte er sie heraus. Psalm 107,6. Almosen, wie geschrieben steht, Almosen rettet vor dem Tod. Sprüche 10,20. Änderung des Namens, wie geschrieben steht, und der Ewige sagte zu Abraham, Sarai, deine Frau, nicht mehr sei Sarai ihr Name, sondern Sarah. Genesis 17,15. Änderung des Handelns, wie geschrieben steht, und Gott sah ihre Taten. Und Gott tat es leid um all das Böse, das er ihnen zu tun gesprochen hatte. Und manche sagen, auch die Änderung des Ortes, wie es heißt, und der Ewige sagte zu Abraham, geh für dich, und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Unsere Lehrer lehrten, wie ist die Ordnung des Fastens? Man bringt den Toraschrein hinaus auf den Platz der Stadt und gibt Asche auf den Toraschrein, auf das Haupt des Patriarchen und auf das Haupt des Obersten des Gerichts. Und jeder nimmt und gibt sie auf sein Haupt. Und der Älteste unter ihnen sagt vor ihnen ergreifende Worte. Unsere Brüder, nicht Sack und nicht Fasten machen es aus, sondern Umkehr und gute Taten. Wie es heißt, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. So wird es beschrieben in der Mishnah Ta'anit und dem Kommentar dazu im babylonischen Talmud. Ta'anit ist eben eines der Worte für Fasten und in diesem Traktat wird beschrieben, wie Fasttage abgehalten werden, wenn kein Regen fällt oder sonstige Katastrophen da sind. Da der Heilige gepriesen sei, er sah, dass die Leute Ninives von ihrem Weg umkehrten, legte sich sein Zorn und er stand vom Stuhl des Richtens auf und setzte sich auf den Stuhl des Erbarmens und ließ sich versöhnen und sagte, ich habe verziehen. Sofort fiel Jona auf sein Gesicht und sagte, Herr der Welt, ich weiß, dass ich vor dir gesündigt habe. Verzeih meine Sünde. Der Heilige gepriesen sei, er sagte zu ihm, du hast auf meine Ehre Rücksicht genommen und ich habe auf deine Ehre Rücksicht genommen und dich aus dem Bauch der Unterwelt errettet. Und vor lauter Hitze, die in den Eingeweiden des Fisches war, wurden seine Kleider, sein Mantel und seine Haare verbrannt. In diesem Augenblick fiel Jona auf sein Angesicht und sagte, leite deine Welt mit dem Maß des Erbarmens, wie geschrieben steht, bei dem Ewigen, unserem Gott, ist das Erbarmen und das Verzeihen. Daniel 9,9. Ja, wir sehen in dem Midrasch unterschiedliche Beurteilungen der Umkehr der Leute Ninives. Und da gibt es auch Erklärungsversuche zu, warum die einen es so, die anderen so sehen. Darüber schreiben Viktor Schinan und Jaye Sakowitsch in ihrem neuen Kommentar zum Buch Jona, aus dem wir gleich auch noch ein Stück lesen werden. Der Midrasch-Forscher Ephraim Urbach wunderte sich über die Tatsache, dass im Gegensatz zur Mischna, in der die Umkehr der Leute Ninives als edles, nachahmenswertes Tun dargestellt wird, die palästinischen Weisen, aber nicht die babylonischen, der Meinung waren, dass es nicht so ist. Diesen Unterschied erklärt er vor dem Hintergrund des Aufstiegs des Christentums und dessen Auslegung des Buches Jona. Das Christentum sei in der Umkehr der Leute Ninives infolge der Korrektur ihrer gesellschaftlichen Verhaltensweisen, ohne dass sie Gebote wie Beschneidung oder Einhaltung des Schabbat übernahmen, den angemessenen Weg der Gunst Gottes teilhaftig zu werden. Die ersten christlichen Lehrer sahen auch in Jona, der 3 Tage und 3 Nächte vom Erdboden verschwand und zu ihm zurückkehrte, ein Symbol für die Gestalt des Begründers des Christentums und ein Beweis dafür, dass bereits die hebräische Bibel diese Möglichkeit des Verschwindens und der Rückkehr in die Welt kennt. In dieser Hinsicht diente das Buch Jona dem Christentum als religiöse Propaganda. Und die Weisen des Landes Israel, die in Galiläa lebten, in den Jahren, in denen der Aufstieg des Christentums begann, mussten sich mit dieser Auslegung auseinandersetzen. Und daher kommt es zu ihrer Feststellung, dass die Umkehr der Leute Ninives Betrug war. Ja, soweit der Midrasch und der Versuch, die unterschiedlichen Ansätze der Weisen hier zu erklären. Dazu Anmerkungen? Ich weiß jetzt nicht, was sich hinter der Zahl hier verbirgt. 274, ist das Herr Müller vielleicht?
Ja, können
Ja,
Sie?
gut, da können Sie hören.
Ich habe kein Bild leider. Gut, machen wir es ohne. Ich glaube, hier wäre es an der Zeit, Frau Tamar, dass man mal den Begriff Umkehr, also Teschuva, näher definiert. Weil meiner Ansicht nach geht es hier gar nicht bei den Niniviten um Umkehr, sondern um Bekehrung allgemein. Umkehr ist ja immer die Rückkehr zu etwas, was schon war. Und wenn wir hier von Umkehr sprechen, dann würden ja die Nineviten zurück zu dem Gott Israels gehen. Aber den kennen sie ja gar nicht. Noch nicht.
Ob sie ihn nicht kennen, kann man sich gar nicht so sicher sein. Zumindest glauben sie ja dem, was Jona im Namen dieses Gottes verkündet, und scheint eigentlich kein Problem mit zu haben. Wir hatten die Erwähnung bei Abarbanel, dass Ibn Ezra tatsächlich sagt, dass die Leute Ninives früher mal fromme Leute waren und dann ihr Verhalten sich geändert hat. Und in dem Sinne, nach Ibn Ezra könnte man sogar auch von einer Umkehr sprechen. Es könnte sein, dass hier vielleicht die allgemeine Konzeption dahinter steht, dass der Mensch sozusagen dafür gedacht ist, von Anfang an auf dem guten Weg zu sein. Und wenn er sich von seinem bösen Weg abwendet, kehrt er zu dem zurück, was eigentlich seine ursprüngliche Bestimmung ist. Ich glaube, man könnte es in diesem Sinne sehen. Ob sie sich zu Gott bekehren, kann man sich auch noch fragen, weil wir auch gleich sehen, dass das durchaus unterschiedlich gesehen wird. Ob es eher sozusagen eine Korrektur von gesellschaftlichem, zwischenmenschlichem Verhalten ist oder wirklich eine Anerkennung Gottes und das Ablassen vom Götzendienst. Das wird überhaupt nicht thematisiert eigentlich bei Jonah. Man könnte sagen, es interessiert den Verfasser offensichtlich nicht. Und ja, von daher bleibt da einiges offen in diesem Sinne.
Wir haben in unserem, in dem späteren Text hier, ich finde ihn gar nicht, wird ausdrücklich nochmal darauf verwiesen, auf irgendeine Quelle, wo es heißt, dass also die Niniviten nicht den Gott Israels kannten. Wir kommen dann nachher noch wahrscheinlich beim Lesen drauf. Ja. Ich will es jetzt nicht, aber es steht hier in diesem Kommentar, irgendwo ist es vermerkt.
Ja, also die Möglichkeit besteht durchaus, dass sie ihn nicht kannten. Wie gesagt, die Kommentatoren sind unterschiedlicher Meinung. Und Tatsache ist ja, dass auch wenn sie diesen Gott nicht kennen, sie der Meinung sind, dass er die Macht hat, ihre Stadt zu zerstören innerhalb von 40 Tagen. Das bleibt trotz allem, auch wenn sie eben genaueres über diesen Gott gar nicht wissen. Ja, von daher glaube ich nicht, dass wir das eindeutig entscheiden können. Und natürlich, was auch in dem moderneren Kommentar, den ich benutzt habe, natürlich hat das Wort Umkehr die ursprüngliche Bedeutung der Rückkehr. Aber zumindest im heutigen Hebräisch ist das einfach das gängige Wort dafür, sein Verhalten zu ändern. Also man nimmt nicht unbedingt die wörtliche Bedeutung, so wie man im Christentum von Reue und Buße spricht, spricht man im Judentum eben von Umkehr. Das ist so eine Art Ausdruck geworden, ohne notwendigerweise sich wirklich darüber Rechenschaft abzulegen, was in der Wurzel des Wortes drinsteckt.
Ja, gut, lassen wir es hier vielleicht dabei, weil ich wollte nur auf den Unterschied.
Wir kommen ja noch zu einigen Aspekten der Umkehr.
Ja, zwischen Teshuvah und Charata kommen, aber das geht vielleicht noch zu weit dann.
Ja, so also ein bisschen wird das Thema uns weiter begleiten. Sie können ja dann auch nochmal darauf zurückkommen wieder. Aber ich glaube, für den Moment lassen wir es am besten so stehen.
Okay. Ja.
Brigitte.
Ja, ich muss da nochmal nachfragen nach dem kleinen Text da vom Avigdor Chinan, weil ich das, glaube ich, nicht so ganz verstanden hat. Es sagt ja in dem Midrash der Rabbi Shimon ben Chalafta, dass es eine betrügerische Umkehr gewesen wäre, die ja aus dem Text gar nicht hervorgeht. Also da habe ich mich schon gefragt, wo hat er das denn eigentlich her? Hat er sich das jetzt erfunden oder was ist
das? Ich denke, das ist genau der Punkt eben, wo Urbach, so wie ihn dann Chinan zitiert, einhakt. Wie kommen die Weisen in Palästina darauf, die Umkehr Ninives als etwas Negatives zu sehen? Denn in dem biblischen Text kehren sie einfach um und Gott sieht das und damit ist alles in Ordnung. Und jetzt werden hier, man könnte fast sagen, mit Gewalt irgendwelche Versuche unternommen, die Umkehr als etwas Negatives rauszustellen. Und das wird eben hier als Reaktion auf die christliche Lektüre des Buches Jona gesehen, dass eben damit glücklich ist, sozusagen ein Beispiel für Umkehr zu Gott oder für Annahme Gottes zu haben, das sich auf die Einhaltung eines guten zwischenmenschlichen Verhaltens beschränkt und eben nicht die spezifisch jüdischen Gebote, kultischen Gebote verlangt, was ja im Grunde genommen genau das Anliegen des jungen Christentums, in dem es in die heidnische Welt ist. Und vielleicht auch mit dieser Betonung kommen dann die jüdischen Weisen da drauf. Also eigentlich so großartig war die Umkehr der Leute in Ninive doch gar nicht, denn wir hören nirgendwo, dass sie eindeutig Gott anerkannt haben oder dass sie jetzt eben, wir hatten ja in dem Midrasch von Perkei de Rabbi Eliezer, wurde ja von den Matrosen gesagt, dass sie sogar konvertiert sind im Grunde genommen. Da wurde das ausdrücklich gebracht. Und auf die Weise vielleicht auch eben in der Diskrepanz zur christlichen Auslegung findet sich hier der Gedanke, dass das Problem ist, dass wir eigentlich nur was von dem gesellschaftlichen Verhalten der Leute von Ninive hören und weniger hören, wie denn nun ihr Verhältnis zu Gott oder ihr Glaube an Gott aussieht. Also dass sie grundsätzlich an ihn glauben, ist schon klar, aber eben nicht gerade, dass sie ihn so verehren, wie Juden ihn verehren.
Okay, danke.
Ja, Frau Krüger-Dohm.
Ja, ich denke, dass die das Verhalten der Menschen innerhalb ihrer Religion, egal ob es jetzt die jüdische oder die christliche ist oder sonst irgendeine, auch unterschiedlich sein kann. Und dass eine gewisse Redlichkeit auch da vorhanden sein kann. Und dass deswegen eine Rückkehr zum redlichen Verhalten innerhalb ihrer Religion auch gemeint sein kann.
Und ja, das würde auch der jüdischen Konzeption von den Geboten, die für die Kinder Noachs, also eigentlich für alle Menschen gelten, von denen eben nicht verlangt wird, die jüdische Tora einzuhalten, sondern gewisse grundlegende Gebote, die einfach nötig sind, damit eine Gesellschaft irgendwie in Frieden leben kann. Das würde in die Richtung gehen, ja. Da haben die Rabbinen auch eben schon ganz andere Vorstellungen davon, sozusagen, wie denn die Leute von Ninive wünschenswerterweise aussehen sollten nach ihrer Umkehr, wo die Bibel offensichtlich überhaupt ja die Frage gar nicht stellt. Frau Heretz.
Dann habe ich noch eine andere Anmerkung, und zwar diese Wortwahl religiöse Propaganda, die finde ich schon ein bisschen abschätzig. Und man kann ja religiöse Auslegung nehmen oder sonst irgendein neutrales Wort, aber Propaganda ist schon ein bisschen provozierend.
Ja, das ist die Schuld der Verfasser. Ich habe es wörtlich übersetzt. Ich glaube nicht, dass es wirklich verächtlich ist, sondern ein bisschen. Der Kommentar ist ein populärwissenschaftlicher Kommentar und bedient sich daher einer etwas flapsigen Sprache manchmal. Aber Sie haben recht, die Formulierung ist nicht besonders gelungen. Mir ist auch aufgefallen, dass Sie sich entschlossen haben, den Namen Jesu nicht zu nennen, wo ich auch, sobald ich die beiden Verfasser kenne, die persönlich da kein Problem mit haben. Es kann sein, dass Sie an verschiedene israelische Leser gedacht haben, die eventuell ja ein Problem haben, um die nicht zu verscheuchen, das halt so zu formulieren. Das wäre eine Möglichkeit. Frau Heretz.
Umkehr heißt für mich eigentlich auch Erneuerung und Umkehr zu Gott. Nicht nur den Weg zurückgehen und dann wieder weitermachen, sondern auf diesem Weg zu dieser Erneuerung, auf dem Weg der Umkehr zur Erneuerung zu finden.
Ja, also man muss es eben nicht zu sehr pressen, dass in dem Wort Umkehr die Rückkehr zu etwas, was schon mal da war, sondern dass das durchaus auch weitere Dimensionen annehmen kann. Cor?
Ja, ich bin nur noch neugierig. Ich habe das Buch von Urbach, The Sages.
Ja, das ist eines seiner wichtigsten Bücher. Ja.
Ja, kann ich das da drin zurückfinden oder hat er das irgendwo anders?
Das ist eine populärwissenschaftliche Publikation, von daher Sie haben die Quelle nicht angegeben, wo er es gebracht hat. Gut. Ja, dann denke ich, können wir den Midrasch und die Frage, wie die einzelnen Meinungen der Weisen zustande kommen, erstmal so stehen lassen und kommen dann wieder zu unserem Kommentar von Don Yitzhak Abarbanel, der uns ja auch schon ein Stück begleitet hat. Er hat eigentlich die Kapitel 3 und 4 zusammen kommentiert. Und wenn jetzt hier die erste Frage kommt, die folgenden Fragen beziehen sich auf Kapitel 4. Die werden wir also beim nächsten Mal wieder treffen. Von daher sind wir hier auf eine Frage beschränkt. Die erste Frage hinsichtlich des Rufes, den Jona in Ninive als Wort des Ewigen rief. Noch 40 Tage und Ninive wird umgewälzt werden. Und siehe, diese Bestimmung hat sich nicht erfüllt. Und das Wort unseres Gottes besteht doch in Ewigkeit. Und wie können Worte der Prophetie zu Boden fallen? Und wenn wir sagen, dass die göttlichen Bestimmungen an eine Bedingung geknüpft sind, ob sie umkehren oder ob sie nicht umkehren, wie Jeremia sagte, einen Augenblick spreche ich über ein Volk und über ein Reich, auszureißen, zu zerschmettern und zu vernichten, und dieses Volk kehrt zurück von seinem Bösen, das ich über es gesprochen habe, dann lasse ich mir leid tun, das Böse, das ich ihm zu tun beabsichtigte. Und einen Augenblick spreche ich über ein Volk und über ein Reich, zu bauen und zu pflanzen. Und es tut das Böse in meinen Augen, nicht auf meine Stimme zu hören. Dann lasse ich mir leid tun, das Gute, das ich gesprochen habe, ihm Gutes zu tun. Also auch wenn wir dies alles annehmen, was er gerade mit Jeremia zitiert hat, so besteht kein Zweifel, dass die Leute von Ninive Fremde waren, also Fremde im Sinne von Nichtjuden, und den Weg des Ewigen nicht kannten. Es wäre angemessen gewesen, dass ihnen bei dem Ruf erklärt werde, dass Ninive umgewälzt wird, wenn sie nicht umkehren. Und auf diese Weise würde die göttliche Bestimmung Recht behalten und die Worte des Propheten Eindruck machen und das Volk würde lernen, umzukehren. Und nicht, dass die Bestimmung absolut ist und sich nachher nicht erfüllt. Also hier haben wir das, was Herr Müller vorhin sagte, die Annahme eben, dass die Leute Ninives die Wege Gottes nicht kannten.
Ja.
Und das Wort des Ewigen war zu Jona ein zweites Mal. Jetzt beginnt also die Auslegung der einzelnen Verse. Bis zum Ende der Prophetie und des Buches. Gepriesen sei, der ihre, das heißt der weisen, seligen Angedenkens, Worte wählte. Wie sehr vertieften sie ihre Häupter, dass nichts von ihren Worten zu Boden fiel. Sie sagten, dass, da Jona die Ehre des Sohnes eingefordert hatte und nicht die Ehre des Vaters, seine Strafe war, dass die Prophetie ein zweites Mal zu ihm kam und nicht ein drittes Mal. Sozusagen das Problem ist, warum steht hier im Text, Gott sprach zu Jona ein zweites Mal. Wir wissen, dass es das zweite Mal ist und warum wird das betont? Und die Auslegung geht jetzt rein, um zu sagen, dass es nicht ein weiteres, ein drittes Mal gegeben hat. Und schon wird einer der jungen Leute, die studieren, sagen, dass dies eine homiletische Auslegung ist und sich daraus, dass es heißt ein zweites Mal, nicht zwingend ergibt, dass er kein drittes Mal prophezeit hat. Aber du wirst finden, dass im Seder Olam, das ist eine Chronologie der Ereignisse vom ersten Menschen bis zum Bar Kochba Aufstand, steht, dass Jona Jehu ben Nimshi zum König über Israel salbte. Das ist eine Identifizierung, das hat man schon im ersten Kapitel mit dem Prophetenschüler, den Elisha zur Salbung Jehus ausgesandt hat. Im Jahr 3062 nach der Schöpfung der Welt, das wäre 841 vor, und Jona lebte, bis Sacharja über Israel König wurde, im Jahr 3164 nach der Schöpfung, ca. 745 vor. Daraus ergibt sich, dass Jona, nachdem er mit seiner Prophetie begann, 102 Jahre lebte. Und da wir bei ihm keine andere Prophetie in dieser ganzen langen Zeit finden, außer diesen beiden Prophetien, die er über Ninive prophezeite, wissen wir, dass die Prophetie ihn verließ wegen dieser Sache. Und es war angemessen, dass es so geschah, denn er floh vor der Prophetie und bemühte sich, sie von sich zu entfernen. So sei seine Strafe Maß gegen Maß, dass die Prophetie vor ihm flieht und das Wort Gottes, dessen er überdrüssig war und das er trat, nicht mehr zu ihm komme. Und das ist es, was sie sagen. Ein zweites Mal wurde es ihm gesagt, ein drittes Mal wurde es ihm nicht gesagt. Denn es gibt kein Ende bei ihm, gepriesen sei er, sondern der Empfangende ist es, der sich selbst das Gute fernhält. Und siehe, in dieser Prophetie befahl der ewige Jona, nachdem er zum Festland herausgekommen war, nach Ninive zu gehen und in ihr den Beschluss, den der Ewige über sie beschlossen hat, auszurufen und zu erklären. Und er sagte, steh auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, sein Ohr zu beruhigen und ihm zu sagen, dass der Ewige, gepriesen sei er, wegen ihrer Größe mit ihr Mitleid hat. Und ebenso heißt es, dass Ninive Gott eine große Stadt war. Und damit ist nicht gemeint, dass ihre Leute fromme waren, wie es Rabbi Avraham Ibn Ezra auslegte, denn sie war das Land Assyrien. Und das Volk, das in ihr wohnte, war dem Ewigen sehr böse und sündig. Aber Gott hatte Mitleid mit ihr wegen ihrer Größe. Denn sie war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um durch sie zu gehen. 3:4 Und Jona begann in ihr zu gehen, 1 Tag lang. Und sofort erwachten ihre Leute zur Umkehr. Und was mir richtig scheint, zur Lösung der ersten Frage zu sagen, die von diesem Beschluss abhängig ist, ist eine von 2 Möglichkeiten. Die eine, dass der Beschluss wörtlich zu verstehen ist. Dass nach der Zeit von 40 Tagen Ninive bestimmt umgewälzt werden wird, aufgrund dessen, was sie jetzt ist. Denn wenn ihre Leute umkehren, wird sie wegen ihrer Taten umgewälzt werden und vom Bösen zum Guten ausgerichtet werden. Von Bosheit zur Gerechtigkeit. Und dann trifft der Beschluss zu, dass es heißt, und Ninive wird umgewälzt. Entsprechend, und du wirst umgewälzt zu einem anderen Mann. Das sagt Samuel zu Saul, als er den Geist Gottes, um König zu werden, bekommt. Oder in Klageliedern, es wälzt sich mein Herz in meinem Innern um. Und wenn sie nicht umkehren, wird sie umgewälzt werden wie die Umwälzung Sodoms und Gomorras. Und dieser Beschluss wird jedenfalls zutreffen. Und damit das Wort umgewälzt beide Bedeutungen enthält, befahl er dem Propheten nicht auszurufen, und Ninive wird umgewälzt wie die Umwälzung Sodoms und Gomorras, sondern einfach so umgewälzt will sagen, dass sie bestimmt nach der Zeit von 40 Tagen umgewälzt wird, sei es innerlich, dass sie umkehrt und sich in ihren Taten umwälzt, sei es physisch. Und siehe, dieser Beschluss war nicht gemäß der Anweisung der obersten Ordnung. Denn der Heilige, gepriesen sei er, wirft die Ordnung nicht um, es sei denn für Israel. Und wegen Israels Umkehr, seines Gebetes und seines Schreiens wird er im Himmel daherfahren, ihm zur Hilfe. Aber bei den übrigen Nationen wird der Urteilsspruch seiner Aufsicht umfassend sein. Und wenn sie mit Gewalttat und Verderbnis der Handlungsweise sündigen, wird er dafür sorgen, sie umzuwälzen und zu verderben, wie er es in der Generation der Sintflut tat und an den Leuten Sodoms. Denn die Erde war voller Gewalttat ihretwegen. Und sie richteten die zivilisierte Welt zugrunde. Und ich habe bereits in meinem Kommentar zum Wochenabschnitt Vaetranan erläutert, dass der Vorzug der Nation Israels den anderen Nationen gegenüber in der Anordnung und in den Worten liegt. Erstens, dass jede Nation als Ganze einen Stern und ein Sternzeichen im Himmel hat. Und so ist es nicht mit Israel, denn der Anteil des Ewigen ist sein Volk. Zweitens, dass auch in der Geschichte jedes Einzelnen einer Nation, die nach der Stunde seiner Geburt und seinem Sternzeichen verläuft, diese Anordnung in keiner Weise über das Tun von Geboten und Übertretungen unterrichten wird. Und drittens, dass die Anordnung des Einzelnen in Israel durch Gebet und Verdienste aufgehoben werden kann. Aber bei den übrigen Nationen wird die Anweisung der Ordnung nicht wegen ihrer Umkehr annulliert. Allerdings macht sich die allgemeine Aufsicht an ihnen fest zur Fortdauer ihrer staatlichen Niederlassung. Und daher können sie tatsächlich der Austilgung schuldig werden, wenn es unter ihnen im Allgemeinen Gewalttat und Annullierung des Rechts gibt. Und dies war der Fall bei Ninive. Allerdings, da der Heilige, gepriesen sei er, das assyrische Volk bewahrte, damit es das Zepter seines Zornschnaubens und der Stab seiner Wut über Israel sei, daher sandte er seinen Propheten, sie auf den guten Weg zurückzuführen, damit sie nicht des Untergangs und der Austilgung schuldig würden. Und der zweite Weg zur Erklärung von noch 40 Tage und Ninive wird umgewälzt ist, dass Tag an dieser Stelle für Jahr steht und das Wort noch wird mitgezählt, sodass man auf 80 Jahre kommt. Und wenn man ihnen 40 hinzufügt, sind es insgesamt 120 Jahre. So als sage er, dass Ninive am Ende von 120 Jahren umgewälzt wird. Und so war es, dass Nebukadnezar kam und sie 120 Jahre nach dieser Prophetie umwälzte. Und darüber prophezeite Nachum von Elkosch, also der Prophet Nachum, einer der kleinen Propheten, den Untergang Ninives. Und der Weg, den wir haben, dies zu bestätigen, ist, dass Nebukadnezar im ersten Jahr seines Königtums Ninive zerstörte, wie es im Seder Olam heißt. Und es ist bekannt, dass Nebukadnezar König wurde zu Beginn des vierten Jahres des Königtums Jehoiakims, des Königs von Juda, wie es im Buch Jeremia heißt. Im vierten Jahr Jehoiakims, des Königs von Juda, dies ist das erste Jahr des Königtums Nebukadnezars. Und Jehoiakim herrschte 11 Jahre. Nimm davon die 4 erwähnten Jahre weg, dann wirst du finden, dass Jehoiakim in den Jahren der Herrschaft Nebukadnezars 7 Jahre regierte. Nach ihm herrschte Jehoiachin 3 Monate und nach ihm herrschte Zidkia bis zur Zerstörung Jerusalems 14 Jahre, wie sich in der Schrift zeigt. Ich weiß nicht, ob Ababanel da ein Fehler unterlaufen ist, denn ich habe in den biblischen Texten nur gefunden, dass Zidkia 11 Jahre herrschte, nicht 14 Jahre. Aber für die Gesamtchronologie macht es keinen Unterschied. Und ebenso wird im Buch der Könige gesagt, dass Jerusalem im 19. Jahr der Herrschaft Nebukadnezars zerstört und der Tempel des Ewigen verbrannt wurde. Daraus ergibt sich, dass Ninive 19 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems zerstört wurde. Und es ist bekannt, dass Jona nach Ninive ging, nach der Verbannung des Landes Sebulon und des Landes Naphtali und vor der Zerstörung Samarias, zwischen denen 9 Jahre lagen, vom Herrschaftsantritt Hoseas ben Elah bis zur Verbannung Samarias. Da war Ababanel schon im ersten Kapitel genauer darauf eingegangen, um eben Jona chronologisch in der Bibel unterzubringen. Dann war also Jonas Angelegenheit in Ninive 5 oder 6 Jahre vor der Verbannung Samarias. Und von den Jahren der Könige Judas wissen wir, dass die Zerstörung Samarias 133 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems war. Nimm 19 Jahre weg, die Ninive bereits zerstört war, als Jerusalem zerstört wurde, dann bleiben von der Zerstörung Samarias bis zur Zerstörung Ninives 114 Jahre. Und der Gang Jonas nach Ninive war etwa 6 Jahre vor der Zerstörung Samarias, wie ich erwähnt habe. Und daraus ergibt sich, dass von dem Ruf Jonas in Ninive bis zur Zerstörung Ninives ohne Zweifel 120 Jahre waren. Und darüber heißt es in Wahrheit, noch 40 Tage und Ninive wird umgewälzt. Und siehe, der Ewige, gepriesen sei er, verbarg die Wahrheit dieser Bestimmung und seine Absicht in dem Wort noch und in den Worten 40 Tage, damit die Leute der Stadt sie nicht verstehen würden. Und auch Jona gelangte nicht zur letztendlichen Absicht seiner Prophetie. Und damit ist die erste Frage gelöst. Nämlich, wie es sein kann, dass die Prophetie sich vielleicht nicht erfüllt hat. Zu Vers 3,5. Und siehe, die Leute Ninives glaubten Gott. Das heißt, dass es eine Bestimmung in seinem Wort und in seinem Urteil gab. Rabbi Abraham ibn Ezra schrieb im Namen von Rabbi Joshua, dass die Leute des Schiffes nach Ninive gingen und dort die Sache mit Jona erzählten. Und daher glaubten sie seinen Worten, ohne dass ein Zeichen oder Wunder gegeben wurde. Aber dies ist nicht notwendig, denn einen Propheten fragt man nicht nach Zeichen und Wunder, wenn er nur befiehlt und zur Einhaltung der Tora und dem Tun des Guten und Rechten mahnt. Denn wir sind verpflichtet, auch aus dem Mund eines Weisen diese Worte zu hören. Aber wenn er im Namen des Ewigen befiehlt, eines der Gebote der Tora als zeitlich bedingte Anweisung zu übertreten, wenn es nur nicht das Ausüben von Götzendienst ist, dann ist es angemessen, dass er Wunder tue zur Bewahrheitung seiner Prophetie. Ein klassisches Beispiel dafür wäre Elia mit dem Opfer auf dem Berg Karmel, denn zur Zeit Elias war es eigentlich schon verboten, außerhalb des Jerusalemer Tempels zu opfern und dass Elia das trotzdem tat, um überhaupt das Volk zu Gott zurückzuführen. Und das Wunder, das geschieht, ist dann ja eben, dass Feuer vom Himmel fällt, um sein Opfer anzunehmen. Und Jona erklärte ihnen, dass es dieses Urteil für ihre Übertretungen im Allgemeinen und im Besonderen für ihre Gewalttat, die an ihren Händen ist, gebe und dass sie zu dem Ewigen umkehren sollen und dieser sich ihrer erbarmen wird. Daher war es nicht nötig, dass sie ihn nach einem Zeichen und Wunder fragten, sondern sie nahmen seine Worte an, dass sie von sich aus gut und recht waren. Und darüber heißt es, und die Leute Ninives glaubten Gott. Denn es heißt nicht, dass sie Jona glaubten, und nicht, dass der König ihn rief und nicht, dass er mit ihm über diese Sache sprach, sondern dass sie Gott glaubten, in dessen Hand es liegt, all dies zu tun, und dass er das Rechte liebt und die Gewalttat hasst. Und sie erwachten von den Worten Jonas, sodass sie umkehrten. Vers 6 und 7. Und auch der König von Ninive, der König von Assyrien ist, als er dies erfuhr, stand er von seinem Thron auf und nahm seinen Mantel ab und setzte sich auf die Asche, als wäre Ninive bereits umgewälzt worden, und befahl, in Ninive zu verkünden, von Seiten des Königs und seiner Großen, das heißt seiner Ratgeber, dass der Mensch und das Vieh nichts kosten und nichts trinken. Und dieses Gebot galt für das Vieh, obwohl es kein Verständnis hat, da die Augen jedes Geschaffenen auf ihn gepriesen sei, er gerichtet sind, und er ihnen Nahrung zu ihrer Zeit gibt, und damit das Vieh wegen der Umwälzung der Stadt schreie und sich vor ihm kasteie, damit er sich seiner erbarme. Zu Vers 8. Auch befahl der König, dass sich die Menschen nicht mit dem Fasten und dem Sack, den sie sich machten, begnügen sollen, sondern dass sie auch kräftig zu Gott schreien und von der Gewalttat, die an ihren Händen ist, umkehren sollen, was die Hauptsache war. Vers 9 bis 10. Und überhaupt sagte er, wer weiß, vielleicht kehrt er um. Das heißt, wer weiß, dass er etwas Erpresstes und Geraubtes in der Hand hat, gebe es zurück. Oder wer kennt die Wege der Umkehr? Er kehrt zum Ewigen zurück und dieser wird sich seiner erbarmen. Denn damit wird das Zornschnauben des Ewigen umkehren und sie werden nicht verloren gehen. Und daraus zeigt sich, dass die Leute von Ninive das göttliche Urteil im Sinne der innerlichen Umwälzung begriffen. Denn daher befahl der König, dass Ninive sich in ihren Taten umwälze. Denn wenn sie diese seelische Umwälzung vornimmt, wird sich der Ewige von seinem Urteil umwälzen und wird es in der Stadt keine andere materielle Umwälzung geben. Und siehe, weder die Leute Ninives noch ihr König wurden wachgerüttelt, dem Ewigen, dem Erhabenen zu dienen und nicht ihre Götzen und Götter aus dem Land zu entfernen, sondern sie hielten immer an ihrem nichtigen Glauben fest. Und das ist es, wie es heißt, und Gott sah ihre Taten. Das heißt, dass sie in den praktischen, zwischenmenschlichen Geboten von ihrem bösen Weg abwichen. Aber sie kehrten nicht von ihren Glaubensvorstellungen um und trotz allem tat es Gott leid um all das Böse, das er ihnen zu tun gesprochen hatte, da das Urteil nur wegen der Gewalttat, die an ihren Händen war, gefällt worden war. Ja, soweit Abarbanel, das ein großes Problem also ist, wie kann ich auslegen, dass die Prophezeiung, dass Ninive in 40 Tagen umgewälzt wird, sich bewahrheitet und er damit auf alle möglichen Ideen kommt. Und ja, wie wir auch schon in den Kapiteln vorher gesehen haben, auch dem Ninive auch nicht so wahnsinnig sympathisch ist. Was eben auch, oder überhaupt einen großen Unterschied zwischen Israel und den Völkern macht, was eben sicher auch mit den Erfahrungen seiner Zeit der Vertreibung aus Spanien und seinem persönlichen Schicksal, das ihn ja auch eingeschlossen hat, zu tun hat. Ja, dazu Anmerkungen.
Nun ja, da kann ich ja wohl nicht anders, als mal ein paar Zahlen ranzunehmen. Also, das Buch Jona hat 688 Wörter. Und das Buch Jona hat genau in der Hälfte, nämlich bei dem 344. Wort, kommt die Wende für Jona. Das heißt also, er geht nach Ninive. Er nimmt den Befehl Gottes an und macht seine Aufgabe, nimmt er an. Und das ist das Wort Mescharim. Gucken Sie mal, das 344. Wort. Und diese
das 688, kann ich jetzt nicht nachzählen, wirst du wissen.
Und diese 688, die kommen daher, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass das ganze Buch Jona an für sich die Basis für den universalistischen Gott ist. Und das Universum wird dargestellt durch die vier Himmelsrichtungen, ist gleich vier. Der Dekalog hat 172 Worte. Und da er für die ganze Welt gilt, multiplizieren wir einfach 4 mal 172 ist 688. Dann damit sind wir bei Jona.
Das ist eine spannende.
Die 40, die ein paar Mal erwähnt wird. Die 40 ist immer eine Zeitperiode, die ungewiss ist. Also ziemlich lange oder sehr lange oder immer. Das heißt also, hier sind weder Tage noch Jahre angesehen, sondern man kann auch sagen, wenn ihr so weitermacht oder wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr irgendwann, wie es hier heißt, umgewälzt werden. Dann haben wir die 19. Die 19 ist der, wie sagt man, der Lunisolarzyklus. Das heißt also, alle 19 Jahre wird siebenmal ein zweiter Monat im Jahr eingesetzt, um wieder den Mondzyklus mit dem Sonnenzyklus gleichzuziehen. Was das hier zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, warum man das überhaupt hier einführt.
Ja. Ja, also zu der 19.
Noch mehrere, aber das reicht mal einen Moment. Ich glaube, da kann man nur staunen drüber.
Also zu der 19 fällt mir jetzt auch nichts zum Ergänzen ein. Die 40 Tage ist überhaupt keine Frage, dass es eine symbolische Zahl ist, wie auch die 3 Tage und Nächte im Bauch. Und in dem Sinne könnte man Ababanel sagen, er braucht gar nicht diese langen Berechnungen zu machen, darum geht es eigentlich gar nicht. Die 40 Jahre haben wir ja. Die 40 haben wir ja bei den Kundschaftern, die 40 Tage das Land auskundschaften und die 40 Jahre, die Israel dann in der Wüste ist. Das ist so eine der klassischen Fälle für 40. Ja. Ist auch eine Zeit, die es braucht, bis etwas heranwächst und fertig ist. Und auch von Isaak heißt es im Buch Genesis, dass er im Alter von 40 Jahren heiratet. Und das ist auch eine Bedeutung, die in der Zahl 40 ist. Und das hat sich dann ja in der Liturgie eben sowohl christlich wie jüdischerseits auch niedergeschlagen, dass die christliche Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern, wenn man den Sonntag und ich glaube sogar auch den Schabbat abzieht, 40 Tage hat. Und in der jüdischen Tradition ist es dazu gekommen, die 40 Tage vom 1. Elul, dem Monat vor Rosh Hashanah und Yom Kippur, bis zu Yom Kippur, dem 10. Tag des Monats Tischrei, zu nehmen. Das sind 40 Tage, die, und auch die 40 Tage natürlich, die Mose auf dem Berg Sinai ist, die Tafeln bekommt, und dann ist er ja nochmal 40 Tage da, um Gottes Verzeihung zu erlangen. Also es ist wirklich immer diese Periode, in der man darum ringt, etwas zu erreichen auch dann. Das steht natürlich alles schon hier im Hintergrund.
Ich hab vielleicht noch eine interessante Zahl, und zwar ist das der Name Gottes, JHWH, Yahweh, hat den Zahlenwert 26. Und im Buch Jona kommt der Name Gottes 26 Mal vor.
Das ist dann vermutlich auch kein Zufall. Gut, vielen Dank. Herr Keimer.
Ach, so 40 wollte ich noch sagen. Ich finde, das leitet sich eindeutig von der Schwangerschaft ab, von 40 Wochen. Es geht auch um Erneuerung, ne? Also zurückgehen an den Anfang und neu geboren werden.
Absolut. Absolut. Das Herajon.
Ja, das sozusagen alle solche Zahlen, Symboliken haben einen handfesten, reellen Hintergrund sozusagen. Ja.
Ich wollte gerne noch fragen, nach historischer, kritischer Vorstellung stammt doch das Jona-Buch aus der Weisheitsliteratur, ich sag mal 4. Jahrhundert vor Christus. Das ist jetzt das, was ich mal gelernt habe, so ungefähr. Ja, dass man in der jüdischen Auslegung natürlich das Anliegen hat, das genau zu lokalisieren und historisch einzuordnen, kann ich ja nachvollziehen, ja. Aber ja, das Fiona-Buch selber bietet dafür so gar keinen Anlass, es irgendwo historisch anzuknüpfen, anzubinden, naja.
Nein, der Angriffungspunkt ist eben der Name Jona ben Amittai, der im ersten Vers kommt, und dieser Jona ben Amittai taucht eben im zweiten Königsbuch auf. Und darauf beruht die ganze Datierung, ansonsten gäbe es keinen Anhaltspunkt. Und theoretisch, also während traditionelle jüdische Ausleger ein Problem damit hätten, die Tora nachexilisch zu datieren und nicht auf den Sinai, ist das bei Propheten eigentlich nicht so kritisch, denn da die sowieso irgendwann gelebt haben und man es irgendwo chronologisch einordnen muss, ist es eigentlich kein theologisches Problem, auch wenn man Jona nachexilisch datieren würde. Das ginge durchaus. Werden wir bei unserer letzten Sitzung über Jona noch, wenn wir in den Kontext des Buches Jona in der gesamten hebräischen Bibel geht, da werden wir noch mal ein bisschen drauf eingehen. Auch die moderne jüdische Forschung natürlich geht eher davon aus, dass es sich um ein nachexilisches Buch handelt, eben auch weil der Universalismus etwas ist, was doch eher im babylonischen Exil, eben auch mit dem zweiten Jesaja, kommt, und das passt einfach besser in den Kontext dann auch rein.
Ne? Ja, Jona ist ja an sich, das ganze Buch kann man ja als Metapher ansehen, weil es ist ja ein Buch, was hauptsächlich über Wasser geht.
Ja, ja, auch das ist
möglich. Das Produkt ist Wasser. Und Wasser ist nun mal die Zeit. Und wer im Wasser ist, ist in der Zeit. Und deshalb haben wir ja zum Beispiel im Neuen Testament, sagt ja Jesus zu seinen Jüngern da am See Genezareth, ab heute seid ihr Menschenfischer. Das heißt also, metaphorisch gemeint, ihr zieht mit meiner Lehre die Menschen aus der Zeit heraus. Das ist gemeint. Und so ähnlich ist es hier. Ja,
weil ja, also die Möglichkeit
einer Erlösung sprechen. Zum Beispiel den Leviathan, den kennen wir auch in der ägyptischen Mythologie. Da ist es der Lotan.
Ja, ja, also, da ist keine Frage, dass da viel an Symbolik und an Mystik da ist. Und ja, ich habe jetzt auch gesehen, ich konnte jetzt endlich wieder in die Nationalbibliothek, was während des Krieges nicht ging, dass es auch psychologische Auslegungen dazu gibt. Mal sehen, ob ich das noch schaffe, für das letzte Kapitel da was zu bekommen. Und da kommen natürlich auch alle diese symbolischen Begriffe rein. Und das ist ja auch die jüdische Auslegung, wird das ja auch nicht ausschließen. Das eine ist zu versuchen, das Buch nach seinem Wortsinn auszulegen und auch zu versuchen, ihm einen historischen Kontext zu geben. Und das andere ist, wir hatten letztes Mal auch die mystische Auslegung, wo es eigentlich überhaupt um die Frage der Erlösung geht und das Richten des Leviathan. Es gibt eben diese unterschiedlichen Schienen der Auslegung, die durchaus nebeneinander bestehen können. Was vielleicht ein Argument sein könnte, Jona sozusagen noch in die Zeit, wo es noch ein Reich Assyrien gab, zu datieren, wäre eben, dass hier Nineveh die böse große Gestalt ist. Denn in späteren biblischen Texten ist es ja immer Babylon, weil die babylonische Herrschaft eben etwas war, was sich viel stärker ausgewirkt hat durch das babylonische Exil. Und das geht ja noch eigentlich bis in die Offenbarung des Johannes, wo ja auch Babel als die negative Position gegenübergestellt wird, dann natürlich schon auf Rom gezielt ist. Also von daher ist es überraschend für einen Text sozusagen, der schon vom babylonischen Reich weiß, dass er immer noch Ninive und Assyrien sozusagen die Projektion des Negativen hat.
Man historisch festmachen kann man hier ja praktisch nur die 612, also das Jahr 612, als Ninive zerstört worden ist. Zerstört wurde. Weil die Zahl ist ja historisch.
Ja, aber die Frage ist, aber man kann sich sicher darüber streiten, weiß das Buch schon, dass Ninive zerstört ist, oder weiß es das nicht?
Ja.
Aber Abanel geht davon aus, das nicht. Und auch hier Ja, also gerade von diesem Aspekt her könnte man eben auch einige Argumente anführen, dass es vielleicht ja eben vor 612 ist, während eben andere gute Argumente dafür sprechen, es viel später zu datieren. Und natürlich kann es sein, das werden wir ja auch im Buch Daniel noch sehen, dass man auch eine Verkleidung nimmt, dass man schon in viel späteren Zeiten ist und nochmal auf alte Zeiten zurückgreift, um eine Botschaft für seine eigene Zeit zu geben. Also wenn Daniel eben vom Persischen Reich, obwohl das Buch im unter der hellenistischen Epoche geschrieben ist, also wenn er vom Persischen Reich schreibt, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, Kritik zu üben, die man eben an der konkreten Herrschaft selber sich nicht traut zu üben. Also von daher bleiben die Dinge auch offen irgendwo. Und auch hier kommen wir nicht zu einer eindeutigen Entscheidung, wann das Buch Jona entstanden ist. Ja, dann habe ich jetzt eben auch einen modernen Kommentar zum Buch Jona, eben aus dem wir gerade schon die Erwähnung auf die Interpretation mit dem Christentum hatten. Von Avigdor Chinan und Jaja Sakovic hatten wir immer schon mal wieder Texte. Avigdor Chinan hat sich hauptsächlich mit rabbinischer Literatur befasst. Jaja Sakovic war Professor für Bibel. Und sie haben beide gemeinsam viele Bücher veröffentlicht, um eben so die Verbindung zwischen biblischem Text und rabbinischer Literatur zu zeigen. Und das wird hier eben auch mit dem Buch Jona gemacht. Und damit haben wir etwas, was wohl in der Sprache als auch vielleicht in der Gedankenwelt uns etwas leichter fällt als Abravanel, der ja doch auch noch eine etwas schwierige Sprache und auch manchmal etwas fremde Gedanken hat. Ja, also zu unserem modernen Kommentar, zu Vers 3,2. Der Beginn der Worte Gottes an Jona bei der zweiten Übertragung der Sendung ist identisch mit seinen Worten bei der Übertragung der ersten Sendung. Steh auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rufe zu ihr. Augenscheinlich gibt es keinen Grund, die Anmerkung, dass Ninive eine große Stadt ist, zu wiederholen. Aber dieses Detail wird im weiteren Verlauf der Handlung eine wichtige Rolle spielen. Außerdem kann man erwarten, dass der von dem großen Fisch, dem großen Nun, das hatten wir in unserem mystischen Text letztes Mal gesehen, das Wort Nun, das auch Fisch bedeuten kann, also der von dem großen Fisch, dem großen Nun ausgespien wurde, seine Lektion gelernt hat und diesmal den Befehl erfüllen und nach Ninive, in die große Stadt gehen wird. Der einzige Unterschied im zweifachen Erscheinen der eröffnenden Worte der Übertragung der Sendung liegt in der Präposition über sie in Kapitel 1 im Gegensatz zu ihr in unserem Vers. Obwohl die Präpositionen über und zu in der biblischen Sprache häufig austauschbar sind, scheint es, dass der Austausch in unserem Buch eine Absicht zum Ausdruck bringt. Rufen über ist das Auferlegen von Schuld und einer schlechten Nachricht. Die Wahl von zu ihr in unserem Vers bringt die Konzentration der Prophetie auf ihren Adressaten, Ninive, zum Ausdruck, zu der zu gehen Jona angewiesen wird. Der Erzähler legt nicht wieder den Grund für die Übertragung der Sendung in den Mund Gottes. Die Worte, denn ihr Böses ist zu mir aufgestiegen, denn der Leser erinnert sich daran gut. Der Erzähler verschweigt dem Leser weiterhin den Inhalt jenes Rufes. Eine in der Bibel einmalige Verwendung dieses Ausdrucks zur Beschreibung einer Prophetie. Und damit erhöht er die Spannung sowohl des Lesers als auch der biblischen Gestalt. Der Bibelausleger Rabbi Yosef ibn Kaspi, Spanien 13. bis 14. Jahrhundert, vergleicht die Unklarheit in unserem Vers mit dem Befehl Gottes an Abraham: Geh für dich in das Land, das ich dir zeigen werde. All das, um uns zu zeigen, dass die Dinge Schritt für Schritt bekannt gemacht werden. Das heißt, sie werden sich in der passenden Stunde klären. Gott will Jona daran hindern, sich wieder der Ausführung des Befehls zu entziehen. Und er nimmt es äußerst genau mit den Worten, als er das Ziel seiner Sendung erklärt: Und rufe zu ihr den Ruf, den ich zu dir sprechen werde. Diese Worte lassen sich mit den Worten Gottes an Mose vergleichen. Sprich zu Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich zu dir sprechen werde. Es ist kein Zufall, dass dieser Vers in unserem Vers widerhallt. Denn auch dort versucht der Prophet, sich der Sendung, die ihm auferlegt wird, zu entziehen. Nachdem der Erzähler sich bei der Beschreibung Ninives aufgehalten hat, gehen wir weiter Jona nach, der, zumindest augenscheinlich, dem göttlichen Befehl gehorcht. Jona betritt zwar die Stadt, geht aber nur ein Drittel ihrer Länge durch sie, wie von einem Dämon gezwungen, einen Tagesgang, und dennoch wird seine Erklärung in der Öffentlichkeit gehört. Der Erzähler stellt den Worten Jonas die seltene Verbindung und er rief und sagte voran und begnügt sich nicht mit er sagte. Und dies, um zum Ausdruck zu bringen, dass Jona endlich das tut, was ihm bereits zu Beginn des Buches befohlen wurde. Steh auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rufe über sie. Viele Wechselfälle wären Jona erspart geblieben, wenn er sich beeilt hätte, dem Wort Gottes zu gehorchen. Aber er floh vor Gott und sein Ruf wurde bis jetzt vertagt. Im Verlauf seines Weges befahl ihm auch der Kapitän, steh auf, rufe. Und in dem Psalm, während er im Bauch des Fisches ist, sagt er, ich rief vor lauter Bedrängnis mir. Aber erst infolge des zweiten göttlichen Befehls, steh auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rufe zu ihr, erklärt er sich bereit und gehorcht. Jetzt erfährt der Leser endlich, was der Ruf ist, den Jona befohlen wird, über die Stadt zu rufen. Es ist zu beachten, dass Jona seiner Erklärung keine Formulierung voranstellt, die feststellt, dass es der Ewige ist, der ihn gesandt hat, wie etwa, so spricht der Ewige, hört das Wort des Ewigen oder Ähnliches. Man kann diese Tatsache erklären, mit Jonas Unwillen festzustellen, dass die Autorität zum Ruf von Gott kommt, denn die Erwähnung Gottes könnte die Leute von Ninive dazu bringen, umzukehren, woran Jona kein Interesse hat. Außerdem ist deutlich, dass er sich möglichst kurz fassen möchte. Seine Prophetie beschränkt sich auf nur 5 Worte. Noch 40 Tage und Ninive wird umgewälzt. Also das und Ninive ist im Hebräischen ein Wort und auch das wird umgewälzt. Dann kommt man auf 5. Jona erklärt nicht, warum und weswegen Ninive umgewälzt werden wird. Er erwähnt auch nicht die Möglichkeit, dass, wenn die Einwohner Ninives von ihrer Bosheit umkehren werden, das Urteil der Zerstörung annulliert wird. Dennoch kann man den Worten Jonas entnehmen, dass der Ewige die Umkehr der Leute Ninives erwartet. Denn wenn er den Untergang der Stadt hätte sehen wollen, hätte er ihnen nicht die lange Zeit von 40 Tagen zur Korrektur ihres Verhaltens zugemessen. 3,5. Der Vers bemerkt, dass die Leute Ninives Gott glaubten. Und Ibn Ezra, aufgrund der aramäischen Übersetzung, erläutert, dass ihr Glaube dem Wort Gottes galt. Aber es scheint, dass ihr Glaube an Gott ein vollständiger Glaube war. Die Reaktion der Nichtjuden, der Leute Ninives, ist parallel zur Reaktion der Matrosen, ebenfalls Nichtjuden. Und auch sie wurden in unserer Erzählung als Leute bezeichnet. Über die Matrosen heißt es, und die Leute fürchteten den Ewigen in großer Furcht. Und Furcht ist wie Glaube, wie es zum Beispiel Exodus 14,31 heißt, und das Volk fürchtete den Ewigen und glaubte dem Ewigen und seinem Knecht Mose. Die Matrosen fürchteten, glaubten dem Ewigen, nachdem sie gerettet wurden. Und erst dann brachten sie ihren Dank mit Gelübden und Schlachtopfern zum Ausdruck. Demgegenüber glauben die Leute Ninives Gott bereits, bevor die Gefahr, die über ihnen schwebte, vorbei war. Und sie geben ihrem Glauben Fasten und Kleidung in Sack frei. Handlungen, die dazu bestimmt waren, das Böse des Urteils abzuwenden. Die meisten Fasten in der Bibel, wie in unserer Erzählung, sind dazu gedacht, den Ewigen zu beeinflussen, zugunsten der Fastenden zu handeln. Wie David, der für seinen Sohn, der ihm von Bathsheba geboren wurde, fastet. Oder Esther, die fastet, bevor sie zu Achashverosch geht. Gelegentlich ist die Absicht des Fastens, Bedauern und eine Bitte um Erbarmen zum Ausdruck zu bringen. Ein deutlicher Ausdruck der Unterwerfung unter den Ewigen und der Umkehr von den Sünden, die seinen Zorn erregt haben, wie die Worte des Propheten: Kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten, Weinen und Klage. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt zu dem Ewigen, eurem Gott, zurück. Denn gnädig und barmherzig ist er, langmütig und voller Gunst. Und es tut ihm leid um das Böse. Dann haben wir in Vers 3,9 den Ausdruck Venicham Ha-Elohim. Also Ha-Elohim ist Gott. Die Bedeutung von Nicham in unserem Vers ist, es reute Gott, es war Gott leid um. Wie in Genesis 6,6 vor der Sintflut, und es reute den Ewigen, dass er den Menschen gemacht hatte. Und dieser Sprachgebrauch bringt eine große Schwierigkeit mit sich. Ist Gott wie ein Mensch, der sich etwas reuen lässt und seine Entscheidung ändert? Es zeigt sich, dass die Antwort auf diese Frage gelegentlich positiv ist. Die Möglichkeit, dass Gott seine Meinung ändert, und besonders wenn er dies in Reaktion auf menschliches Verhalten wie Gebet, Fasten, Bitte um Vergebung und Ähnliches tut, ist eine schwierige theologische Angelegenheit. Augenscheinlich ist eine solche Möglichkeit nicht vorstellbar, denn, wie Samuel zu Saul sagt, der Ewige hat das Königtum Israels heute von dir weggerissen und es deinem Nächsten, der besser ist als du, gegeben. Und der Ewige Israels lügt auch nicht und lässt es sich nicht reuen, denn er ist kein Mensch, dass er sich reuen lasse. Und sein Urteil ist endgültig und unveränderbar. Dennoch heißt es im selben Kapitel, dass der Ewige es sich allerdings reuen ließ. Und es war das Wort des Ewigen an Samuel zu sagen: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und ebenso ist es in dem Vers in unserem Buch. Auch in anderen Fällen wird davon erzählt, dass der Ewige seine Meinung ändert und von Strafe absieht. So infolge von Moses Gebet nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb. Und es tat dem Ewigen leid, um das Böse, das er gesprochen hatte, seinem Volk zu tun. Oder nachdem er sich überzeugt hat, dass die Sünder wirklich von ihrer Bosheit umkehren werden. Wie die Worte des Propheten Jeremia: Und jetzt richtet euer Handeln und Tun auf das Gute aus und hört auf die Stimme des Ewigen eures Gottes, und der Ewige wird sich das Böse leid sein lassen, das er über euch gesprochen hat. Und manchmal reicht es dem Ewigen, den Schmerz der Leidenden zu hören, um sich seine Pläne, ihnen Böses zu tun, leid sein zu lassen, wie in den Tagen der Richter. Und der Ewige war mit dem Richter und rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn es war dem Ewigen leid vor ihrem Schmerzensschrei wegen ihrer Unterdrücker und Bedränger. In diesem Fall ließ er sich seinen Beschluss leid tun wegen des Maßes der Gunst, das zu seinen Eigenschaften gehört. Und er sah, wie sie bedrängt waren, während er ihr Schreien hörte. Und er gedachte ihnen seines Bundes und ließ es sich leid sein in seiner großen Güte. Und er ließ sie Erbarmen finden vor all denen, die sie gefangen nahmen. Es zeigt sich, dass das Maß des Erbarmens die Übermacht über das Maß des Richtens gewinnt. Und auch Gottes Beschluss, den Menschen zu bestrafen, kann sich aufgrund dieser Eigenschaft ändern. Ja, soweit aus dem Kommentar von Shinan und Sakovic. Dazu Anmerkungen? Frau Krüger-Dohm.
Also ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass Gott so menschlich reagiert. Ich kann mir eher vorstellen, dass das von den Menschen hineingedacht wird. Ich glaube. Geschichte gesehen hat. Also, wenn ihr nicht umkehrt, dann, aber er hat schon gesehen, dass sie umkehren werden. Und Also ich glaube, dass sein Ratschluss viel höher ist als dieses Denken von Unrecht tun und bestrafen. Ich glaube, dass das ein menschliches Denken ist, was in ihn hinein interpretiert wird.
Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Weil ja im Grunde die Menschen versuchen immer irgendwie sich zu erklären, was geschieht. Und da ist durchaus auch möglich, dass man etwas in Gott hineininterpretiert.
Ja, aber steht nicht tatsächlich dieser Begriff Reue und Leid tun und so weiter im Widerspruch zur Allwissenheit?
Ich denke, das ist einer der Gründe, warum eben sich das als schwieriges theologisches Problem erscheint. Mir ist so hier beim Übersetzen, bei der Lektüre aufgefallen, dass eigentlich die Frage, ob Gott sich ändern kann, scheint mir keine Frage, die biblischen Autoren wirklich hatten, sondern eher eine Frage, die in mittelalterlicher Philosophie kommt, die eben gewisse Vorstellungen aus der griechischen Philosophie übernommen hatte, dass Gott unveränderlich allwissend ist, und dann bekommt man eben ein logisches Problem. Und natürlich ist, wenn wir sagen, Gott ist allwissend, müsste er ja von vornherein wissen, dass die Leute aus Ninive umkehren. Ja, das ist, wenn es ein klassisches theologisches Problem gibt, das sich nicht lösen lässt, dann ist die Frage, wie kann Gott einerseits allwissend sein und andererseits den Menschen die freie Wahl lassen? Gibt es auch alle möglichen Antwortversuche drauf, aber es bleibt ein Paradox, das eben wohl auch über unserem menschlichen Verstand steht. Anne.
In der Rechtswissenschaft ist es mehr ein das Paar Gerechtigkeit und Erbarmen, Begnadigung, gerechtes Urteil, Begnadigung. Wenn man es in diese Kategorie bringt, dann kann ich mit dem Gott, der eigentlich gerecht ist, aber auch bereuen kann und Erbarmen walten lassen. Dann kann ich das wieder ganz gut unter einen Hut bringen.
Das steht vielleicht sogar hinter der Konzeption von dem Maß des Rechtens und des Richtens und des Erbarmens zu sein, dass es eigentlich beides Eigenschaften
sind. Weil der Richter hier auch benannt wird.
Ja.
Der Richter hat Recht zu sprechen, aber Gott kann erbarmen.
Wobei es ja auch im menschlichen Richten mildernde Umstände unter Umständen geben kann. Also da kann auch etwas Gewisses einfließen. Aber eben, Gott hat noch ganz andere Möglichkeiten dazu.
Ja, aber im Klassischen ist es so, dass Gerechtigkeit und Gericht eine Instanz sind. Die Begnadigung ist meistens in der Verfassung einem anderen Verfassungsorgan zugeordnet. Das macht der Bundespräsident bei uns.
Ja, ich dachte jetzt daran, aber vielleicht ist das wirklich erst im modernen Justizwesen so, dass es ja heute auch die Möglichkeiten gibt, mildernde Umstände zu erwägen, je nachdem, ja, in welcher Verfassung jemand war. Aber das ist wahrscheinlich weniger die klassische hier. Der klassische Ansatz, sondern eher heute moderne Erkenntnisse auch von Dingen, die Menschen beeinflussen.
Es wäre doch schade, wenn das, was die Menschen können, Gott nicht zugesprochen werden kann. Kann das ganz gut machen.
Gut. Herr Müller?
Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, es hat auch jeder sein ganz subjektives, eigenes Gottesbild für sich selbst vor Augen. Das heißt also, ich traue wirklich keinem zu, dass er mir erklären kann, wie Gott ist. Ich selber habe ein Bild und habe auch einen Eindruck von ihm, aber das ist mein Eindruck. Ich kann nicht den anderen sagen, das ist der richtige Eindruck von Gott. Das geht nicht. Also haben wir viele Gottesbilder und auch viele Glaubenseinstellungen oder Glaubensrichtungen, ohne dass wir jetzt hier in eine Vielfalt von Richtungen auswandern. Das keinesfalls ist ja immer der Kern der gleiche. Aber das Bild ist rein subjektiv.
Ja, und ich denke, das geht auch so ein bisschen in die jüdische Tradition, davon zu sagen, 70 Gesichter hat die Tora. Also es gibt eben unendlich viel, 70 auch hier als symbolische Zahl für das Allumfassende. Und zu sagen, eben, es sind unterschiedliche Gesichter, jeder sieht andere, darum gibt es ja auch immer wieder neue Kommentare, denn wenn alles einmal klar wäre, bräuchten wir keine modernen Kommentare, sondern könnten bei den alten bleiben. Und vielleicht könnte man sagen, wenn man eben in der Lage wäre, aber was eben auch der Mensch nicht ist, alle Gesichter zu sehen, dann hätte man ein vollständiges Bild. Aber das ist wahrscheinlich Gott selber vorbehalten.
Das gibt es nicht. Und wir müssen wirklich sagen, sag mal, je mehr wir hier und gerade unsere Gruppe, ich glaube ganz bestimmt, je mehr wir und je intensiver wir uns um unsere Religion, die jüdische und auch die christliche, kümmern und beschäftigen, je eher kriegen wir jeder ein anderes Gottesbild.
Ja, und wir haben ja auch oft ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Texte, die wir lesen, weil es eben auf unterschiedliche Weise anspricht. Und ja, das ist völlig menschlich natürlich. So. Anita.
Ja, zwei Dinge wollte ich sagen. Also das eine zu sagen, dass Gott unterschiedliche Eigenschaften haben kann, die wir als widersprüchlich empfinden, macht ja im Grunde genommen die Allmacht Gottes aus. Also das ist das, was wir an Gegensätzlichkeit nicht vereinen können. Das ist das, was aber ein nicht begrenztes Wesen sicherlich, also was man demjenigen zusprechen müsste, das ist ja was, was wir auch in fernöstlichen Religionen viel mehr haben, dass wir einfach dieses Widersprüchliche auch stehen lassen, wobei es das ja in der jüdischen Tradition in gewisser Weise auch gibt, weil die Interpretation ja auch nicht eindeutig, sondern man nimmt ja die Interpretation im Grunde genommen mit und damit auch die Mehrperspektivität. Und wir sagen für uns ja eigentlich auch, dass die Bibel Glaubenszeugnis ist. Das heißt, über Generationen hinweg sind diese Geschichten erzählt worden und wir sind ja darauf angewiesen, dass andere von ihrem Glauben erzählen, sonst wären wir selbst gar nicht zum Glauben gekommen. Also es ist ja kein unmittelbares Verhältnis zwischen Gott und uns, sondern es ist ja ein vermitteltes. Und noch ein drittes wollte ich sagen, dass ich schon jetzt diese letzte moderne Interpretation vor allen Dingen an der Stelle sympathischer finde, weil sie im Grunde genommen nicht die Notwendigkeit sieht zu sagen, dass es auf zwei Formen von Gerechtigkeit sozusagen gibt, dass es einerseits ein unumstößliches Urteil gegenüber den fremden Völkern gibt, aber gegenüber Israel als dem besonderen Volk ein anderes, das finde ich schon, ich kann das aus dem Kontext der Zeit verstehen, finde das aber gerade im Kontext dessen, wie, also ich sag mal, wie wir auch gerade als Christen das Jona-Buch so rezipiert haben, eben diese Globalisierung auch zu sehen, schon auch schwierig. So, also das ist ja schon, das dreht es ja ins Gegenteil im Grunde genommen. Also das finde ich schon problematisch einfach.
Ja, ich denke, es gibt wirklich einen guten Ausgleich zu sehen, wie eben Exegeten dann doch von ihrer Zeit beeinflusst sind und oder auch von ihren Ansichten. Es muss gar nicht nur Zeiteinfluss sein, denn auch heute ist es sicher kein Problem, auch eine eher Ababanel-ähnliche Interpretation von Jona in manchen Richtungen des Judentums heute zu finden, überhaupt keine Frage. Und von daher geht man natürlich auch in gewisser Weise mit vorgefassten Meinungen ran und andererseits, man sieht es aber auch wirklich bei Shinan und Sakovic, wie sie sehr eng am Text arbeiten und also von daher auch mit sehr guten Argumenten dafür kommen, um zu zeigen, wie positiv die Nicht-Juden dargestellt werden und wie schlecht eigentlich Jona wegkommt, wo sie auch alle diese Betonungen bringen. Das kam eigentlich weder in den Midrashim noch bei Ababanel eben, wieso geht er nur einen Tag und nicht drei Tage in die Stadt rein und wie kurz er sich eben fasst, um den Leuten möglichst wenig zu sagen, dass sie möglichst nicht begreifen, dass sie auch einen Weg haben, aus der Katastrophe rauszukommen. Also da Obwohl Abarbanel ja eigentlich kein Problem hat, Jona auch als Sünder darzustellen, dadurch, dass er vor Gott geflohen ist. Aber diese Perspektive zu sagen, Jona benimmt sich nicht gerade so, also geht zwar technisch nach Ninive hin, aber eigentlich tut er wirklich nur das absolute Minimum, um seine Sendung auszuführen. Das fällt schon nochmal auf. Also von daher, obwohl sie eben ihre Ansicht haben, denke ich, wird das wirklich sehr gut an dem Text festgemacht, sodass man das auf jeden Fall auf eine überzeugende Weise, denke ich, auch vertreten kann, es eben weiter zu öffnen. Wobei diese Öffnung hatten wir ja eigentlich auch Jahrhunderte vor Abarbanel in dem Midrasch aus Birkei de Rabbi Eliezer, wo ja auch die Matrosen sehr positiv dargestellt haben und am Ende sich auch nicht zum Judentum bekehren, sondern den einen Gott als den Allgemeinen anerkennen. Also da ist eigentlich auch in dieser älteren Zeit eine positivere Sicht der Nichtjuden da, als sie Abarbanel hatte. Frau Heretsch.
Ja, ich glaube, wir haben alle verschiedene Zugänge zu Gott, aber doch eine gemeinsame Vorstellung, auch wenn das so eine gemeinsame große Vorstellung sein kann. Und wir haben Erfahrungen mit Gott und durch unsere Mitmenschen. Also, dass das so auseinander dividiert, glaube ich nicht. Aber es bringt mich zu einer Frage. Frère Roger Thésée hat mal gesagt, du musst nicht die ganze Bibel verstehen. Das, was du verstehst, das eine Wort oder den einen Satz, den lebe. Könnte man das auch für die Tora sagen?
Es gibt natürlich diese Versuche, auch sozusagen die Tora auf einen Punkt zu bringen. Das gibt es
Ja.
eben auch so, also sehr ähnlich auch so zu christlichen Traditionen, wenn von Rabbi Akiva gesagt wird, dass er sagt, du sollst den Ewigen lieben mit ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst, wenn er das so als Zusammenfassung der Tora sagen will. Also könnte man auch sagen, man bringt es auf ein Wort zusammen und sagt, okay, das andere ist auch da, aber vielleicht weniger. Also, so wie Sie es zitieren, ist natürlich noch wesentlich individueller, eben das zu finden, was einen anspricht. Ich denke, dass das, ja, in gewisser Weise machen wir das wahrscheinlich alle, vielleicht, ob es nun ein Wort oder mehreres ist. Ich denke, wir haben unsere Bibeltexte, die uns mehr ansprechen, die uns weniger ansprechen. Vielleicht auch die Frage, was man sich entscheidet, mit welchem man sich mehr befasst. Und das hat vielleicht auch was mit unseren Glaubensvorstellungen zu tun, wo wir eben etwas wiederfinden, was uns näher ist, oder wo wir eher Texte haben, die uns sperrig sind.
Naja, hier zum Buch Jona wäre natürlich meiner Ansicht nach interessant, mal zu lesen, was der Koran zu der Geschichte sagt. Weil im Koran ist ja auch das Buch, also
Es gibt eine
von
Sure,
Jona,
Jona, oder?
die ist ja drin.
Ja, da würde ich gerne Angelika bitten, spontan was dazu zu sagen,
Ja.
vielleicht, aber oder vorzubereiten für ein anderes Mal. Das ist auch nicht
Ja,
fair, sagen, so
das wäre
plötzlich
wirklich
mitzukommen.
interessant.
Ich gehe der Sache nochmal nach mit Jona im Koran. Ich habe sowas im Kopf, dass da was ist, aber bevor ich da Dummheiten zu sage, werde ich der Sache nochmal nachgehen. Ja, aber wäre noch zu unserem Abschluss zum Buch Jona, könnte das noch ein interessantes Kapitel sein. Ja. Cor.
Ja, ich habe hier auch ein Buch stehen von einem Herr aus Hannover, die den Texte voll aus dem Koran mit dem ganze Bibel, also die ganze Bibel Neues und Altes zusammengestellt hat. Aber meine ist eigentlich ein paar Dinge, die ich sagen wollte. Das erste Mal, wenn ich über Jona gehört habe, war eigentlich das Ende, was ich mich davon erinnern kann, war, ja, eigentlich war Jona erst eigentlich ein bisschen enttäuscht über Gott, weil ja, er gibt doch immer zu und so. Und warum schickt er mir dahin? Sie würden doch umkehren. Das habe ich damals so verstanden. Und hier ist es so, dass nur die vier Worte von ihm er sagt und er dann die dann umkehren und Gott das auch annimmt, so sagt er. Übrigens habe ich selber überhaupt kein Bild mehr von Gott. Das ist mir so, weil es so viele Bilder gibt, dass es ein bisschen verschwommen ist. Das andere, was ich sagen will, ich habe letzten Sonntag, weil das ist ein ganz anderes Bild oder ein ganz anderes, wie Gott an ganz anders haltet, im Kapitel 34 von Ezechiel. Das wurde letzten Sonntag gelesen in die evangelische Kirche und daneben das von Johannes, der gute Hirt. Dann habe ich überall die gute Hirte. Wer sind die gute Hirten und wer sind die schlechte Hirten? Und im ersten Teil von die ersten 10 Versen von Ezechiel sagt Gott, was die Hirten, also die Königshirten, die Priester und die falschen Propheten alles falsch getan haben. Und das ist galt bildlich, sagt er das. Und am Ende kündigt er diese Hirten. Und dann nimmt er selber wieder den, ja, wie sagt man das auf Deutsch, den Heft in Hand, das ist auch nicht auf Niederländisch. Dann nimmt er selber wieder den Kommando, so gesagt, und hütet und sucht seine Herde. Also das ist ein ganz anderes Bild als hier von Gott, die Menschen beraubt. Da sieht er, sagt er, hier mit der Herde, ich werde die selber wieder. Also das Bild gibt es auch, also dass Gott eingreift, sag mal. Also das so habe ich jedenfalls das ein bisschen so verstanden in Ezechiel.
Ja, das ist vielleicht wirklich ein Gegensatz zwischen dem Kapitel von Ezechiel und Jona. Gott hätte ja auch sagen können, also ich habe genug von diesem Propheten und ich mache das anders, in Ninive zu retten und schicke nicht Jona jetzt ein zweites Mal. Also das ja, ist sozusagen hier bleibt Gott dabei, dass er will, dass gerade Jona geht und den Auftrag durchführt, obwohl natürlich es kein Problem gewesen wäre, das anders zu machen. Das ist auch klar. Und die Enttäuschung Jonas von Gott, das ist ja eigentlich das Thema, das wir im nächsten Kapitel dann haben. Also, denn einerseits, also wir würden sagen, Jona hat ja Erfolg, Ninive kehrt um, ist gerettet, alles wunderbar. Aber Jona ist eben der Meinung, dass es genau nicht so sein sollte, denn er sollte ihr das Gericht verkündigen und das Gericht kommt nicht. Und da hat er ein Problem mit. Und das wird eben im nächsten Kapitel dann nochmal ausführlich behandelt. Und ich denke, das ist auch nochmal wichtig, denn ich denke, sowohl in der christlichen als auch in der jüdischen Rezeption ist es ja gerade das dritte Kapitel, eben die Umkehr Ninives, was so als Modell zur Umkehr geworden ist. Und da vergisst man sehr schnell, dass noch ein weiteres Kapitel kommt, wo man vielleicht sagen muss, ja, und der Prophet selber kehrt der um. Sieht ja auch ein, dass er was falsch gemacht hat. Das haben wir ja ein bisschen am Ende von unserem Midrasch gesehen. Da hieß es ja eben, also dass in dem Moment, wo Jona sieht, dass die Leute von Ninive umkehren, auch er seine Schuld eigentlich eingesteht und dann ja sagt, leite deine Welt mit dem Maß des Erbarmens. Also da, wo der Midrasch, was im biblischen Text so deutlich von Jona nicht gesagt wird, aber nach dem Midrasch lernt Jonas sozusagen die Lektion und sagt, ja, ich habe jetzt von Gott begriffen, dass das Erbarmen besser ist als das Gericht, unter anderem auch, weil er begreift, dass er sonst selber auch ziemlich schlecht dastände. Hat auch eine etwas sozusagen eigennützige Interpretation, die damit verbunden ist. Es gibt übrigens noch einen Aspekt zum König von Ninive, der sich auch noch in dem Midrasch von in einem anderen Kapitel von Pirkei de Rabbi Eliezer befindet. Der König von Ninive wird ja nicht mit seinem Namen genannt. Er ist einfach der König von Ninive. Und ich hatte das ja schon öfter mal gesagt, wenn eine Person nicht mit Namen genannt wird oder sonst nicht auftaucht, hat die Bibel oder die rabbinische Tradition immer die Tendenz, ihn mit jemandem anders zu identifizieren. Und der Midrasch sagt, der König von Ninive war Pharao. Denn Pharao ist nicht im Schilfmeer untergegangen, weil es da nämlich in einem Vers heißt, also man kann es so übersetzen, ein bisschen gedehnt, alle bis auf einen gingen unter. Und der Gedanke ist eben, Pharao hat den Untergang des Heeres im Schilfmeer überlebt, ist König von Ninive geworden und kehrt um. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Gedanke, hier zu sagen, auch Pharao hat noch eine Chance, die biblische Text nicht lässt, aber Die Rabbinen können nicht gut damit leben, dass jemand einfach zu Ende ist, bestraft wird, und das ist es. So gibt es auch rabbinische Traditionen, die sagen, dass Nachkommen von Nero, das ist, glaube ich, Torah im Land Israel gelernt haben. Also alle die schlecht wegkommen irgendwie, also entweder man rettet sie selber wie Pharao in Ninive, oder man verpasst ihnen Nachkommen, die gerettet werden. Und das ist vielleicht auch ein weiteres Fortsetzen des Maßes des Erbarmens, zu sagen, wir können das nicht einfach stehen lassen, dass jemand jetzt bestraft wird, sondern wir müssen da auch noch einen Ausweg finden, davon loszukommen. Ja, im Übrigen glaube ich, es gibt in einigen oder einer der Ostkirchen, ich glaube zumindest in der syrischen Kirche, gibt es wirklich eine in der Zeit vor Ostern die Tradition des Ninive-Fastens, dass also wirklich nach Ninive benannt wird und also da in dem Sinne ganz konkret aufgenommen worden ist.
Warum ist der Jona eigentlich nur eine Tagesreise in die Stadt reingewandert? Obwohl
also nach
die Dreitagesreise groß ist. Ja?
Ja, nach der Auslegung von Shinan und Sakovic, weil er keine Lust hatte, weiterzugehen und sich nur sozusagen das Minimum von dem, was man von ihm erwarten konnte, getan hat. Es wird auch teilweise noch weiter ausgeschmückt, zu sagen, er hat sich gedacht, wenn ich nur einen Tag reingehe, dann hören zwei Drittel der Stadt hören es da nicht und werden nicht umkehren. Und also da
Nein, das kann man
durchaus seinem Unwillen zurechnen, seine Botschaft wirklich auszuführen.
Da ist irgendwas anderes, weil da kommt die Zahl 1 zu 3, die muss eine andere Bedeutung haben.
Wenn man anfängt, die Zahlensymbolik zu nehmen, kann man natürlich sich auch nochmal zu anderen Überlegungen kommen. Man kann natürlich auch umgekehrt zugunsten der Leute von Ninive sagen, es hat gereicht, dass er nur in ein Drittel der Stadt reinging und sie sind umgekehrt. Aber Sie können ja noch mal nachschauen, ob Sie was zu diesem Verhältnis finden. Gut, dann haben wir eben nächstes Mal unser Kapitel mit Jona, der gar nicht glücklich ist mit der Rettung Ninives, und schauen mal, wie wir damit klarkommen.
Eine große Mahlzeit.
Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend.
Okay.